fragte man jemanden Mitte der 90er Jahre, welches Team das ultimative Zweitligateam ist, gab es vermutlich immer die gleiche Antwort. Der SC Fortuna Köln. Lange auf Platz 1 der ewigen Tabelle. Mittlerweile aber doch weit auf Rang 7 zurückgefallen, hinter Karlsruhe, Darmstadt und anderen. Die Fortuna litt ein wenig unter der dauerhaften Zweitklassigkeit, wollte durchaus mehr sein. Der schillernde Geldgeber Jean Scheng Löhring sehnte sich nach Erstligafußball. Zumal die Fortuna 1973-74 ja schon mal in der ersten Bundesliga war. Hallo und willkommen bei einer neuen Retroball-Folge. Heute haben wir wieder einen Verein vor Augen. Oder doch eine bestimmte Person oder beides. Denn nirgendwo verschmolzen in den 80ern und 90ern Verein und Person zu einem einzigen Gebilde wie bei Fortuna Köln. Und das sollte sich später auch in einem legendären Zitat verdeutlichen. Aber gehen wir nun erstmal wieder zurück in die Vergangenheit. Seit dem Abstieg 1974 steckte man also in Liga 2 fest, hatte nur einmal in den 80ern die Chance auf die Rückkehr. Im Relegationsspiel Ende der Saison 1985-86 gegen Borussia Dortmund stand es nach Hin- und Rückspiel ausgeglichen, weshalb ein drittes Entscheidungsspiel nötig war. Dort wurde die Fortuna mit 8:0 abgebügelt. Nun, wir schreiben jetzt das Jahr 1997, soll es bei der Fortuna aber nach mehreren Jahren im Niemandsland der zweiten Liga endlich nach oben gehen. Jean Löhring ist nicht nur Mäzen und Obermotz des Vereins, gelegentlich hat er in den 80ern auch nach Entlassung sich selbst zum Trainer gemacht. Oder Löhring macht sich zum Bauarbeiter. In der Saison 1982-83 gab es beim Zweitligaspiel gegen Darmstadt ein kleines Elektrikproblem im Kölner Südstadion. Das Flutlicht ging bei der abendlichen Partie aus.
Kicker-Ausgabe 68, 1982.
Dem handwerklichen Geschick des Präsidenten von Fortuna Köln war es zu verdanken, dass die Begegnung 11 Minuten vor Schluss nicht abgebrochen werden musste. Dem Millionär und gelernten Elektriker gelang es nämlich, in 18-minütiger Arbeit einen Kurzschluss zu beheben, der das Flutlicht im Südstadion plötzlich außer Betrieb gesetzt hatte.
Ein Jahr später gab es gegen Darmstadt erneut einen Ausfall des Flutlichts. Damals durfte der Scheng aber nicht mehr ran. Die Stadt Köln hatte ihm weitere Alleingänge an der Technik untersagt. Im Sommer 1997 soll es nun also wie erwähnt nach oben gehen. Daher holt der Patriarch dann einen neuen Trainer, nachdem es mit dem Erstliga-erfahrenen Jürgen Gelsdorf nicht geklappt hatte. Jemand mit einem großen Namen als Spieler, der hier seine ersten Fußstapfen als Trainer machen sollte. Bernd Schuster. Der streitbare Charakter, der nicht mit allen Trainern und Funktionären auf einer Wellenlänge lag, vorsichtig formuliert, sollte es richten. Angesichts dessen, dass Schuster einige Jahre später mit Real den spanischen Meistertitel holen wird, könnte man auch meinen, dass die Fortuna ein guter erster Baustein war. Der Start verläuft holprig. Zur Saisonmitte rutscht man gar auf einen Abstiegsplatz. Aber in der Rückrunde stabilisiert Schuster die Fortuna und der Abstiegskampf bleibt aus. Nach oben geht allerdings auch nicht viel, aber immerhin die Tendenz zeigt dorthin. Aber es brodelt ein wenig, denn die Fortuna hat sich allerhand Erstliga-Routiniers ins Boot geholt, die endlich den Aufstieg einfahren sollten. Edgar Schmidt, Rainer Schütterle, Oliver Westerbeek, Markus Kranz, Rainer Krieg, Heiko Scholz, Andreas Wessels. Sehr viel Erstliga-Erfahrung ist vorhanden. Allerdings sind fast alle der Spieler über 30 und deutlich über dem Zenit oder stark verletzungsgebeutelt. Außer Stürmer Rainer Krieg und Torwart Andreas Wessels spielt in der Rückrunde keiner von ihnen eine nennenswerte Rolle. Aber sie verdienen viel Geld und haben Einfluss. Daher zerrüttet auch nach und nach das Verhältnis zwischen Löhring und Schuster im Laufe der Rückrunde, trotz der positiven Resultate. Löhring schmeißt den früheren Nationalspieler aber nicht raus. Dennoch verweigert er eine Vertragsverlängerung. Fans und Medien stellen sich gegen den Vereinsboss und auf Seiten Schusters. Immerhin hat er ja einen gewissen Erfolg als Nachweis. Und man rechnet ihm an, dass er anstatt der ausgebrannten Oldies viele junge Spieler in die Mannschaft integriert hat. Ivica Grilic, Makambis Junger Muhani, Thomas Bredaric und Charles Akonor sind nun die Schlüsselspieler der Mannschaft. Und irgendwie bildet das dann einen Widerspruch, denn die Fortuna verfügt über eine sehr starke Jugendarbeit, in die Jean Löring selbst viel Geld investiert. Eine Jugendarbeit, die damals in Deutschland als herausragend gilt. Und obwohl viele junge Spieler immer wieder den Sprung nach oben schaffen, wurden ihnen trotzdem immer wieder ausgediente alte Bundesliga-Kicker oder Nationalspieler aus mäßig erfolgreichen Fußballnationen vor die Nase gesetzt. Bernd Schusters Vertrag wird im Sommer 1998 also nicht verlängert. Am Ende muss der Trainer aber nicht umziehen, denn der 1. FC Köln, für den Schuster ja selbst kickte, braucht nach dem Abstieg in die zweite Liga einen Trainer und greift zu. Allerdings endet auch dieses Engagement nach einem Jahr, da die Rückrunde in die Bundesliga mit Platz 10 deutlich verpasst wird. Um Fans und Medien ruhig zu stellen, sucht Jean Löring derweil einen neuen prominenten Namen mit Köln-Bezug. Und viel mehr als Toni Schumacher konnte er zum damaligen Zeitpunkt wohl kaum finden, wenn er nicht gerade Bapp an die Seitenlinie stellen wollte. Der Ex-Nationalkeeper vor Lukas Podolski, der prototypischste Kölner Kicker, den man wohl finden konnte. Schon die Ankündigung sprach dafür, dass Jean Löring die Fans beruhigen wollte.
Kicker-Ausgabe 39, 1998.
Er ist ein namhafter und erfahrener Mann. Er betont immer wieder, dass er dem Fußball alles zu verdanken hat. Und er hat nie vergessen, woher er gekommen ist. Vor allem aber ist er ein Junge aus dem Viertel, sagt der Fortuna-Boss.
Der Aufstieg ist wieder das Ziel und erneut wird investiert. Das beim BVB gescheiterte US-Talent Jovan Kirovski kommt als Spielmacher. Hinten sollen Torwart Attila Haidu und Libero Attila Dragona, beides ungarische Nationalspieler, den Kasten dicht machen. Und für die rechte Seite spricht der Kicker von einem 20-jährigen Ajax-Talent namens James Guy als Neuzugang. Leider habe ich absolut nirgendwo etwas zu diesem Spieler gefunden. Wer ist James Guy? Es kommt schon amüsant, dass es ein Name ist, der kaum erfundener klingen könnte. Guy wird nie für die Fortuna spielen. Eine der wenigen Nachweise, dass er überhaupt dort war, ist ein Interview mit Hans Sapai. Er und Guy unterstützen demnach über eine Organisation Kinder in Ghana. Sportlich startet die Saison 1998-99 soweit ganz gut. Zum Winter ist die Fortuna mit Platz 7 sogar vor dem großen Rivalen aus Müngersdorf. Aber nicht alles läuft rund. So hat man wieder Geld in Namen gesteckt, die wenig liefern. Der erwähnte ungarische Nationalkeeper Attila Haidu landet nach nur 6 Spielen auf der Bank, verdrängt vom polnischen No-Name Tomasz Bobel. Die Hoffnung auf den Aufstieg ist aber da und die Lage in der Kölner Südstadt bei der Fortuna zur Abwechslung mal ruhig. Löring hat sich etwas zurückgezogen, Toni Schumacher ist als Repräsentationsfigur vollends angenommen.
Kicker-Ausgabe 12, 1999.
Seit Mai 1998 ist Fortuna nicht mehr der einzige Kölner Vertreter in der zweiten Liga. Und der Begriff historische Chance feiert im Süden der Stadt Urstände. Doch die eigenen Pläne drängen das Interesse am Schicksal des einst großen 1. FC zunehmend in den Hintergrund. Stadionneubau heißt dabei das Zauberwort. Und für den Fall, dass das ehrgeizige Ziel tatsächlich realisiert werden sollte, hat Toni Schumacher bereits die Bereitschaft zu einem Engagement über das Jahr hinaus angekündigt. Gemäß Zweijahresplan spielt der Verein dann ja auch in der Bundesliga.
Ehrgeizige Ziele, selbstbewusste Eigeneinschätzung. Aber die Realität kann damit nicht ganz mithalten. Nur knapp 5000 Zuschauer sehen im Schnitt die Spiele der Fortuna. Beim großen Nachbarn sind es 6-mal so viele. Löhring macht weiter die Taschen auf, holt sich erneut international erprobte Spieler, die aber sportlich vielfach enttäuschen. Der armenische Libero Vardanyan, der iranische Stürmer Mousavi, dazu der Gladbacher Routinier Peter Wünhoff. International erfahrene Namen, aber keiner weiß nachhaltig zu beeindrucken. Stattdessen sind es wieder die Unbekannten, die sich einen Namen machen, wie Markus Schuler, der vom FV Donau-Eschingen kam, oder Kultkicker Hans Sapai, zuvor beim VfL Rheinbach aktiv. Sinnbildlich für die Fehlgriffe Leandro Temporini. Eine 500.000 Mark ließ sich Löhring den Neuzugang von Estudiantes de la Plata aus Argentinien kosten. Ein Spielmacher, man spricht damals vom Maradona der Südstadt. Statt Zauberfußball gab es aber nur faulen Zauber. Temporini bestritt ein einziges Spiel für die Fortuna. Nach 9 Monaten auf Bank und Tribüne wurde er gegen die Stuttgarter Kickers eingewechselt und flog 4 Minuten später nach grobem Foul mit glattrot vom Platz. Bis zu diesem Zeitpunkt im Frühjahr 2000 war aber schon viel passiert. Ihr könnt es euch denken, der geplante Bundesliga-Aufstieg gehörte nicht dazu. Nachdem die Fortuna im Januar 1999 5 Punkte hinter einem Aufstiegsplatz steht, sind es am Saisonende nur noch 3 Punkte Vorsprung auf einen Abstiegsrang. Die Fortuna wird ziemlich durchgereicht. Für Löhring liegt die Schuld aber nicht bei sich oder Trainer Schumacher. Nein, das seien alles noch Folgen der Arbeit von Bernd Schuster. Aber es wird nicht besser. In der Saison 99-2000 startet die Fortuna mäßig und rutscht gegen Jahresende auf einen Abstiegsplatz. Zwischen Schumacher und Löhring besteht nach Aussage des Trainers zu diesem Zeitpunkt Funkstille. Über Löhrings Meinung müsse er sich aus der Zeitung informieren, heißt es vom Ex-Nationaltorwart. Zu einem schicksalhaften Tag des Vereins wird der 15. Dezember 1999. Ein klassisches 6-Punkte-Spiel steht an. Fortuna Köln empfängt den Abstiegskonkurrenten Waldhof Mannheim. Nach Toren von Laszlo Klausch und Werner Protzel liegt die Fortuna zur Pause 0-2 hinten. In der Kabine kracht es. Was passiert ist, das wird man wohl nie wirklich erfahren. Manche sprechen von einem Handgemenge zwischen Schumacher und Löhring, andere von drastischen Beleidigungen des Präsidenten. Schumacher selbst beschreibt es in seinem 2017 erschienenen Buch Einwurf so.
Der ältere Herr mit dem großen roten Kopf und der massigen Figur steht vor mir und fuchtelt mit den Händen gefährlich vor meinem Gesicht herum. Seine Stimme ist nicht mehr ganz fest, aber laut. »Hau ab, du Wichser! Du hast hier nichts mehr zu sagen!« brüllt er mir entgegen. Ich merke sofort, dass nur ein Rückzug eine vollständige Eskalation verhindert und räume das Feld.
Löhring schmeißt seinen Trainer noch während der Pause raus und setzt sich selbst auf die Bank, während er die verstörten Spieler zurück aufs Feld schickt. Besser wird es dadurch nicht. Sascha Licht und Otto Winsche erhöhen auf 0-4. Dem Kölner Ehrentreffer durch Ivica Grilic folgt das 1-5 von Rüdiger Rehm. Abpfiff. Auf der Pressekonferenz fasst Löhring seine Aktion in dieser Aussage zusammen.
Ich als Verein musste so handeln.
Im Winter gönnt sich Löhring dann wieder einen großen Namen für die Schumacher-Nachfolge, Hans Krankl. Die österreichische Legende der WM 1978. Aber auch das fruchtet nicht. Die Fortuna kann sich nicht mehr befreien und als Ende April 2000 das vorhin angesprochene Spiel stattfindet, in dem der Südstadt-Maradona Leandro Temporini seinen 4-Minuten-Auftritt feiert, hat die Fortuna schon 8 Punkte Rückstand auf das rettende Ufer. Am Ende steigt die Fortuna im Sommer 2000 in die Regionalliga ab. Doch dieser Abstieg war nur der Anfang des Untergangs. Jean Löhring selbst geriet Ende 2000 in finanzielle Schieflage, die Fortuna musste durch ein Insolvenzverfahren. Im Juni 2001 gab Löhring das Präsidentenamt bei seinem Vereinchen wie er die Fortuna liebevoll nannte, auf. Der ehemalige Mäzen verlor fast alle seine Besitztümer an Gläubiger und war nach einer Krebsdiagnose auch gesundheitlich stark angeschlagen. Im März 2005 verstirbt der Lebemann verarmt auf der Palliativstation der Uniklinik Köln. Kurz zuvor hatte sich die Fortuna in der Oberliga vom Spielbetrieb abmelden müssen. Ja, das war die heutige Folge zum Thema Fortuna Köln. Ich hatte eigentlich was ganz anderes geplant, aber da habe ich so mit der Zeit gemerkt, irgendwie kamen bei jeder kleinen Recherche, die ich nochmal gemacht habe, neue Aspekte dazu und da muss ich mir einfach nochmal ein bisschen mehr Zeit nehmen, um das wirklich zusammenzufassen, denn das ist eine doch sehr, sehr spannende Geschichte, die sich da abseits von allem entwickelt hat und ich denke mal, vielleicht nächste, vielleicht übernächste Folge wird es damit soweit sein. Daher jetzt so ein kleines Zwischenstück mit einem weiteren kuriosen Verein oder eben einer kuriosen Figur. Ich fand die Fortuna immer insofern interessant, dass ich damals einen guten Kumpel hatte, der einen Bezug zur Fortuna Köln hatte und ich damals als Mainz-Fan sozusagen eine kleine Zweitliga-Rivalität mit ihm führte. Das war immer so ganz, ganz spannend zwischen uns, weil letztlich so viele Menschen gab es halt dann doch nicht, die wirklich intensiv Fans der Fortuna waren. Der Verein stand halt dann doch oft oder steht auch heute natürlich komplett im Schatten des sehr großen Lokalrivalen. Auch wenn meines Wissens da ja keine wirkliche Rivalität vorhanden ist, sondern ich eher das Gefühl habe, dass die Fortuna eine Art kleiner Bruder oder so darstellt innerhalb Kölns. Wenn dem nicht so ist, dürft ihr mich natürlich da gerne korrigieren, wenn ihr da tiefer drin seid. Ansonsten danke fürs Zuhören und wir hören uns dann in der nächsten Folge von Retroball und bis dahin sage ich ciao, ciao.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.